Ja, guten Abend. Willkommen. Grüße von Herrn Professor Raunig, der leider nicht in München sein konnte. Und ich freue mich, dass Frau Professor Czemik heute da ist. Und wir werden einen interessanten... Lauter? Gut. Kann man mich jetzt hören? Nicht, dass ich etwas Wichtiges sagen werde? Ja, also ich werde keine große Ansprache halten, sondern gleich Frau Professor Czemik bitten, anzufangen.
Ich werde dann auch keine große Ansprache im Vorfeld halten, sondern anfangen. Es freut mich sehr, dass Sie sich für dieses Thema interessieren, insbesondere jetzt, wo so eine wilde Konkurrenzveranstaltung in München tobt. Ich bin aus Augsburg, habe schon die suchenden Italiener entdeckt, die überall Richtung Wiesen unterwegs waren. Es freut mich, wie gesagt, dass Sie heute Abend hier hergekommen sind. Zu meiner Person vielleicht ganz kurz. Ich bin außerplanmäßige Professorin an der Universität in Augsburg. Ich bin vorhin schon gefragt worden, wie eine normale Theologin denn auf die Idee kommt, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Der Ausgangspunkt der ganzen Beschäftigung war schon sehr früh der gute Meister Eckhart. Von dem ging es erstmal zurück in die eigene Tradition, in den Platonismus und gleichzeitig eigentlich in den Osten, in den Buddhismus und Hinduismus. Und diese beiden großen religiösen Systeme sind mir immer sehr vertraut gewesen, also schon von früher Zeit an, obwohl ich katholische Theologin bin. Ich versuche eben alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, bin auch nicht nur promovierte Theologin, sondern eben auch promovierte Philosophin und drum natürlich auch ein wenig diese philosophische Neigung. Ich bin noch jemand, der Dinge gerne verbindet. Das tun nicht alle im akademischen Milieu. Zum Teil habe ich momentan wieder den Eindruck, dass die Tendenz eher geht, die Unterschiede stärker zu betonen. Ich möchte ein bisschen die Gemeinsamkeiten betonen und ich denke, bei dem Thema, das ich Ihnen heute vorstelle, sind die Gemeinsamkeiten auch zumindest der strukturellen Art relativ deutlich. Sie haben es in der Ankündigung gelesen, Ost trifft West oder West trifft Ost, Advaita Vedanta und der Neuplatonismus. Beides philosophische Strömungen, die in den jeweiligen Kulturen, wo sie verankert sind, ein relativ starkes Gewicht hatten, wenn auch nicht die große Mehrzahl der Menschen in den jeweiligen Ländern sich natürlich mit diesen Traditionen beschäftigt haben. Das war trotz allem immer eine relativ elitäre Angelegenheit, sowohl der Neuplatonismus wie eben auch die ganze Tradition des Advaita Vedanta. Bei der Frage der Beschäftigung kann man natürlich die Frage erstmal stellen, gibt es denn da irgendwie historische Einflüsse? Die einen sitzen in Indien, die anderen sitzen in Griechenland. Ich werde Ihnen nachher auch noch ein bisschen was so zum Advaita Vedanta und zum Neuplatonismus sagen, historisch, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, das einfach zu Beginn. Neuplatonismus beginnt so ab dem 3. Jahrhundert nach Christus und der Advaita Vedanta beginnt so ab dem 6., 7. Jahrhundert nach Christus. Wir wissen heute natürlich, Alexander der Große, der einen, wie soll man sagen, recht ausgeprägten Bewegungsdrang hatte, das kleine Griechenland und Mazedonien reicht ihm nicht, die Reise ging bekanntermaßen bis nach Indien und dort sind wohl auch indische Weise mit ihm in Kontakt gekommen und im gleichen Zuge waren in seinem Feldzug wohl auch Philosophen. Wir wissen, Pyrrhon von Elis, der große Skeptiker der griechischen Antike, ist bis nach Indien mitgereist und es war wohl immer noch so, zur Zeit Plotins hatte Indien auf die Griechen eine ungemeine Faszination. Also das war das Land, ähnlich wie Ägypten, von dem man einfach immer das Gefühl hatte, eine alte Kultur. Die Griechen haben sich ja auch nie als alte Kultur verstanden. Also die alte Kultur hat die Weisheit und so war es auch für Plotin so, dass er tatsächlich versucht hat, bis nach Indien zu gelangen, was ihm persönlich dann nicht gelungen ist. Werde ich Ihnen dann nachher kurz sagen, warum es nicht gelang. Wenn wir heute die Quellen angucken, die Forscher streiten sehr heftig, ob nun diese ganze Philosophie des Neuplatonismus von Indien beeinflusst ist oder nicht, oder vielleicht sogar umgekehrt. Wir können einfach de facto sagen, historisch gesichert ist nichts. Also es ist möglich, dass man tatsächlich was gekannt hat. Ich persönlich vertrete immer ein bisschen die Strukturthese, das heißt, Menschen denken tatsächlich, wenn sie das Denken ernst nehmen, relativ ähnlich, weil unsere Weltwirklichkeit, wenn wir sie strukturell erschließen, doch immer nur eine Wirklichkeit ist. Das heißt, man kann auch an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Und das ist so ein bisschen das, was ich im Kontext des Neuplatonismus und eben dieser Philosophie des Advaita Vedanta persönlich für das Mögliche oder Sinnvolle halte. Es gibt eine Richtung innerhalb der Forschergeschichte, die gesagt haben, naja, alles, was dieser Plotin, also der bedeutendste Neuplatoniker, gemacht hat, das ist schon nochmal so anders als das, was wir bei Platon finden. Und es ist so ähnlich zu dem, was in Indien passiert ist. Da muss es doch Einflüsse geben. Ich werde jetzt einen kleinen Rückschritt in die griechische Tradition mit Ihnen machen, damit Sie sehen, das muss gar nicht sein. Denn vieles von dem, was man heute eben auch so mit, typisch mit Indien verbindet, auch mit indischer Philosophie, Geistigkeit und Spiritualität, das hat es bei den Griechen auch gegeben. Nur diese Betrachtung auf die griechische Philosophie ist bei uns spätestens seit Beginn der Neuzeit, also auch mit Schleiermacher und den ganzen Leuten, die auch Platon übersetzt haben, sich damit beschäftigt haben, mehr oder weniger unter den Tisch gefallen. Und das ist ein Aspekt, den ich einfach die Verbindung von Philosophie und Heilslehre nenne, also die Soteriologie, um das mal so etwas hochgestochen auszudrücken. Auch bei den alten Griechen war die Philosophie nie nur ein reines gedankliches Spekulieren um des Spekulierens willen. Es gab immer die große Freude am Ausprobieren, am Denken um des Denken willens. Aber auch für die Griechen hatte die Philosophie, und das ist eben interessant, wenn wir auch Platon anschauen, immer einen heilspragmatischen Hintergrund. Es ging immer darum, die Seele zu beruhigen, zu befreien und das war für Platon und auch die auf ihn folgenden Philosophen mehr oder weniger immer klar, wieder die Rückkehr der Seele zum göttlichen Ursprung zu schaffen. Und dazu diente die Philosophie. Und dieses religiös-philosophische Verbindungsglied, das ist etwas, was eben auch die indische Geistigkeit ganz stark gekennzeichnet hat. Also das ist eigentlich das, was man im Westen heute primär mit Indien verbindet. Mit Indien verbindet man weniger Philosophie in einem strengen reflektorischen System, sondern immer Indien ist das Land der Spiritualität und Weisheitslehren. Also für Indien ist der andere Teil ein wenig in unserer Wahrnehmung weggefallen. Indien hat immer auch ganz streng philosophisch argumentiert und gedacht. Also das ist nicht nur so eine schöne mystische Weisheitslehre, wo es um die reine Erfahrung geht, sondern immer auch, es geht ganz klar auch um eine gedankliche, stringente Beweisführung, warum bestimmte Dinge so sind. Also das ist in der westlichen Wahrnehmung Indiens eigentlich ein wenig in den Hintergrund getreten, genauso wie diese spiritual-praktische Geschichte für die griechische Seite bei uns in den Hintergrund getreten ist. Wenn wir uns die griechische Tradition angucken, von dem Moment an, wo eigentlich Philosophie auftaucht, nämlich bei den Pythagoreern, ist schon klar, dass dieses heilspragmatische Element eine ganz, ganz wichtige Ausrichtung hat. Pythagoras, der große, ich sage ich mal, griechische Guru, der einen Mysterienkult gründet, in dem es klare Lebensvorschriften gibt, die zum Teil wirklich an das asketische Milieu in Indien erinnern, hat eben mit seiner Philosophie versucht, den Menschen wieder aus diesen herausgefallenen Harmonien dort hinein zurückzuführen. Also die ganze harmonikale Struktur, auch die in der pythagoreischen Philosophie so entscheidend ist, hängt eben damit zusammen, dass es darum geht, wenn der Mensch die kosmische Harmonie erkennt, dann kann er sozusagen in sich auch diese kosmische Harmonie wiederherstellen. Das ist die Lehre des Mikrokosmos, Makrokosmos, also der große Kosmos draußen spiegelt sich im kleinen Kosmos Mensch wieder. Und wenn im Kleinen die Sache in Ordnung ist, dann ist sozusagen das Ganze auch wieder in einem perfekten System zusammengeführt. Auf diesen Lehren hat Platon einfach aufgebaut. Also Platon kannte diese ganze Tradition. Wenn wir Platon heute lesen, ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ne? Platon tritt ja eigentlich als Philosoph selbst völlig zurück, denn er legt ja alles seinem Lehrer Sokrates in den Mund. der selbst wie die Großen nicht geschrieben hat, also so wenig wie ein Buddha oder auch ein Jesus, der jetzt zwar kein Philosoph war, aber doch eben auch im weisheitlichen Bereich viel gewirkt hat, ist es schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich hier Sokrates und was ist Platon. Für Sokrates selbst können wir auch schon sagen, der Mann, der eigentlich als die zentrale Figur in der griechischen Tradition gilt, mit Sokrates ist das rationale Element ins Denken hineingekommen, der sozusagen vom Mythos in den Logos übergeführt hat. Wenn wir uns angucken, was Sokrates selbst sagt über das, was ihn in seinem ganzen Leben und Dasein steuert, dann war es sein Daimonion. Das Daimonion ist also nicht das Dämonische, sondern genau in dem Fall das Gegenteil bei den alten Griechen. Das hängt auch im Indischen mit den Devas zusammen. Das ist das göttliche Prinzip. Und auf das hört Sokrates. Also es ist hochinteressant, der Mann, der quasi für uns so zum Sinnbild auch des wirklich rationalen Denkens wird, ist aber ein Mensch, der sich in seinem ganzen Tun und Handeln immer an das orientiert, was dieses göttliche Daimonion sagt, oder in dem Fall muss man besser sagen, nicht sagt, weil Sokrates weiß immer, wenn das Daimonion nicht sich regt, dann ist es in Ordnung, wie die Sache läuft. Bei Platon selbst taucht immer wieder dieser Gedanken auf, dass das Ziel des Philosophierens das ist, weise zu werden. Und wer diese Weisheit erlangt hat, der philosophiert letztendlich nicht mehr. Also die Philosophie ist ein Mittel, um ein Ziel zu erlangen, von dem Platon dann am Ende sagt, in dem berühmten 7. Brief, über dieses Ziel, also über dieses Innerste, diese, würden wir heute sagen, mystische Dimension, um die es geht, über die habe ich nie etwas geschrieben. Das ist eine Geheimlehre. Also wir müssen uns bewusst machen, Platon war Vorsteher eines Mysterienkultes. Das war der Vorsteher einer großen philosophischen Linie, aber er war Vorsteher eines Mysterienkultes. Und ich sage jetzt mal so salopp, ums Eingemachte, wenn es ging, da hatten eben auch nur die Eingeweihten Zutritt. Das war aber die Lehre, wie die Seele quasi aus diesen Fesseln des Materiellen befreit werden kann und wieder zurück zum Göttlichen kehren kann. Das war das ganze Programm bei Platon. Und nicht nur, und das ist ganz interessant, die platonische Tradition hat diesen Gedanken vertreten, dass es letztendlich in der Philosophie um Seelenheil geht, sondern sogar der viel gescholtene Hedonist Epikur, also der mit Sicherheit ein ganz anderes philosophisches Programm gefahren hat als Platon, ist ein Mann, der ganz klar erklärt, die Rede eines Philosophen ist hohl und leer, wenn sie nicht die Leidenschaften der Seele beruhigt. Also Philosophie ist Therapie. Das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Ist in unserer neuzeitlichen Betrachtung von Philosophie, also für die moderne Philosophie gilt es eh nicht mehr, ich weiß nicht, worum es der modernen Philosophie geht, ich habe es bis heute nicht verstanden. In der Antiken ging es ganz klar auch um dieses therapeutische Element. Es ging um Heil und um Heilwerdung. Und das ist etwas, was eben in der indischen Tradition auch immer vorhanden war. Philosophie als das Durchdenken und aufzeigen, wie sozusagen der Mensch wieder das verlorene Heil zurückbekommen kann. Wie gesagt, für Indien liegt die Sache ein bisschen mehr auf der Hand für uns, das ist klar, also wir hören Indien und sofort ist klar, Indien, das ist Heilslehre. Indien hat aber, wie gesagt, auch die anderen Systeme. Wir haben in Indien 6, also wenn ich jetzt von Indien spreche, dann das hinduistische Indien. Der Buddhismus hat ja eine ganz eigene Entwicklung genommen. Wenn Buddha sich nicht so sehr gegen die Veden und das Kastensystem gewandt hätte oder beziehungsweise beides eigentlich einfach nur ignoriert hätte, wäre er auch einer aus dem orthodoxen Hinduismus geblieben. Es kam anders. Der Buddhismus hat eine eigene Traditionslinie quasi begründet, genauso wie die Jains, die auch aus dem hinduistischen Milieu kamen. Aber der Hinduismus selbst hat sozusagen in seiner Auslegung der Grundschriften, und diese Grundschriften sind die Veden in Indien, wenn Sie mal in die Veden reingucken, da werden Sie feststellen, mit Philosophie hat das ziemlich wenig zu tun. Es wurde dann aber ziemlich philosophisch in den späteren Systemen. Und da gibt es 6 sogenannte orthodoxe Systeme. Das sind philosophische Schulen oder Systeme, die versuchen eben mit Welt, Weltwirklichkeit und zum Teil mit dem Heil oder auch nicht mit dem Heil umzugehen. Und die sind zum Teil äußerst konträr. Also da gibt es den wirklich radikalen Atomismus, wo nichts mit Seele und Jenseits und Wiedergeburt und was weiß ich was, wird alles radikal abgelehnt. Bis hin zu theistischen Systemen wie das Yoga, also das, was Sie heute wahrscheinlich alle kennen, Yoga als Hatha-Yoga, ist eine Form aus diesem philosophischen System des Yoga. Also Yoga ist in Indien ein eigenes philosophisches System, das von seiner Grundausrichtung theistisch ist, bis hin eben zu dieser Tradition des Vedanta, und da kommen wir dann jetzt eben zu unserem Thema. Vedanta, eine besondere Auslegungsform der upanishadischen Tradition, die alle eben versuchen, sich irgendwo mit dieser ganzen Frage, wohin soll die Lebensreise des Menschen denn eigentlich gehen? Ich möchte Ihnen kurz Plotin vorstellen, damit Sie ein bisschen wissen, wir springen wieder zu den Griechen, dann zu den Indern und dann wird es sozusagen verbunden. Plotin als der große Denker des Neuplatonismus ist 204 nach Christus geboren. Er ist in Ägypten, Lykopolis, auf die Welt gekommen, aber das war damals alles griechischsprachig, also seine Muttersprache ist griechisch gewesen. Und ich habe es vorhin ja schon kurz erwähnt, Plotin war so fasziniert von Indien, dass er tatsächlich nach Indien reisen wollte, und als Kaiser Gordianus einen Feldzug gegen die Perser plante, hat Plotin die Gelegenheit ergriffen und reiste mit dem Kaiser, dummerweise, also ich sage jetzt mal philosophiehistorisch dummerweise, ist dieser Feldzug ziemlich kläglich gescheitert und Plotin konnte sich gerade noch mit Mühe und Not nach Antiochien retten. Also bis nach Indien kam er de facto niemals in seinem Leben, das wissen wir einfach. Vielleicht hat er auf andere Art und Weise irgendwelche indischen Quellen bekommen, selber war er niemals in Indien. Und er ist dann nach Rom gegangen, was zu dieser Zeit schon langsam so das auch geistige Zentrum wurde, und hat dort eben auch eine Karriere als Philosoph begonnen, die so erfolgreich war, dass Kaiser Galenius und seine Frau Schüler von Plotin wurden. Und um ein bisschen was zu seiner Persönlichkeit zu sagen, wir wissen von ihm selber, er war ein äußerst bescheidener Mann, ein sehr, sehr asketischer Mann, jemand, der sich so zurückgenommen hat, dass er nie irgendwas über sich erzählen wollte, weil er immer gesagt hat, ich bin völlig unwichtig. Er hat sich geweigert, dass man von ihm irgendwelche Porträts anfertigt, Bildnisse, weil er gesagt hat, was bedeutet diese körperliche Hülle, die ist vergänglich. Und er muss eine so integre Persönlichkeit gewesen sein, dass man reihenweise die Kinder ihm zur Erziehung anvertraut hat, Jungen wie Mädchen. Also das war wohl auch ein äußerst charismatischer Mensch, der gegen Ende seines Lebens so asketisch wurde. Er ist dann auch 68, also 268 von Rom nach Kampanien übergesiedelt, 2 Jahre vor seinem Tod, auf ein Landgut. Und er hat diese asketische Lebensweise wohl so radikalisiert, dass sie für seine Umwelt etwas schwieriger wurde, denn sein Biograf Porphyrios berichtet, Plotin habe irgendwann auch mal aufgehört, sich zu waschen, weil auch dieser Körper einfach keine Bedeutung hatte. Im sozialen Miteinander kann so eine Haltung etwas schwierig sein, und es führte wohl auch dazu, dass es für die Schüler, die ihn trotz allem weiter regelmäßig besucht haben, immer eine herbe Herausforderung war, wenn sie vom großen Lehrer herzhaft umarmt wurden. Scheint dann am Ende seines Lebens nicht mehr von allen Schülern so wahnsinnig begeistert aufgenommen worden zu sein. Aber das sagt sehr viel über diesen Mann, der wirklich sich selbst als Person für völlig unbedeutend gehalten hat, obwohl er schon zu Lebzeiten eben einer der angesehensten Denker und Philosophen war, also auch wirklich von den Noblen der römisch-griechischen Gesellschaft hoch geachtet wurde. Zunächst hat er gar nichts geschrieben, scheint auch so am großen Vorbild Platon orientiert zu sein. Plotin sagt immer, für ihn ist Platon der große Philosoph, darum habe ich jetzt auch vorhin ein bisschen noch den Platon erwähnt. Allerdings ist natürlich zwischen Plotin und Platon einige Zeit vergangen, und den Platon, den quasi Plotin auch behandelt, das ist schon ein aristotelisierter Platon. Also man hat natürlich in den Jahrhunderten nach Platon, es war ja immer die große Konkurrenz zwischen den Schulen des Aristoteles und Platons, beide Lehren munter weiterentwickelt. Und diese Weiterentwicklungen, die wurden zum Teil so miteinander verwoben, dass man gar nicht mehr richtig ausmachen konnte, was ist denn jetzt eigentlich wirklich Platon und was ist Aristoteles? Und das ist auch etwas sehr Bezeichnendes für Plotin gewesen. Wir können sagen, in manchen Bereichen hat er einfach die Lehre Platons dynamisiert. Also da ist mehr Schwung hineingekommen, auch vom Denkerischen. Die späteren Neuplatoniker haben viele Dinge, die Plotin angedacht hat, dann gar nicht mehr übernommen, sondern sind eigentlich wieder zu dem zurückgegangen, was Platon selbst gemacht hat. Wir haben von Plotin heute ein äußerst umfangreiches Werk, seine Enneaden. Dann irgendwann hat er nämlich doch angefangen zu schreiben, beziehungsweise Porphyrios hat mitgeschrieben. Enneaden sind einfach Neunerreihungen, es sind 6 sogenannte Neunerreihungen, also wo immer 9 verschiedene Abhandlungen in 6 großen Traktaten, die sich eben mit den wesentlichen Fragen Kosmos, Natur, Seele, Geist und letztlich dem Einen, dem Guten, dem Schönen, dem Wahren oder dem Absoluten beschäftigen. Also das ist sozusagen das große Werk. Plotins Denken wird bezeichnet als ein emanatorisches Denken. Emanatorisches Denken heißt, für Plotin ist quasi das Eine die absolute Wirklichkeit. Es ist das Alleinseiende. Alles andere, was existiert, ist eine Emanation, also ein Ausfluss aus diesem Einen. Und der Ausfluss geht vom absolut Einen zum Geist. Dieser Geist beinhaltet ein Einheitsprinzip, aber gleichzeitig die Vielheit aller Ideen. Also da sind wir wieder bei Platon. Die Ideen sind die Grundlage, dass es dann irgendwann mal konkret wird. Also von der Idee des Pultes bis hin zum konkreten Pult, das dann ein Schreiner macht. Die Geistebene, aus dieser Geistebene fließt nach Plotins Vorstellung die Weltseele aus, also wieder ein Stück konkreter an unserer Wirklichkeit. Und aus der konkreten Weltseele fließt am Ende die unendlich vielen Einzelseelen aus und letztendlich die Materie, also die Natur, Materie, alles was ist. Und in diesem Emanationsdenken ist ganz einfach gedacht, alles hat Anteil an dem einen, aber in einer verminderten Weise. Also je weiter es nach unten geht, desto weniger von diesem einen Absoluten ist vorhanden. Aber nichts ist völlig ohne dieses eine. Die Materie ist letztendlich der Gegenpol dazu. Aber, und das werden wir nachher sehen, bei Plotin ist auch letztendlich diese Emanationslehre eine Lehre, von der er sagt, die wird nur durch unsere denkerische Dualität erzeugt. Also Realiter gibt es nur die eine Wirklichkeit und die ist ungeteilt, da gibt es nichts, das eine ist. Und das ist der entscheidende Punkt, den Plotin mit dieser Philosophie des Advaita Vedanta verbindet. Was heißt Advaita Vedanta? Zunächst Vedanta, da hören Sie vielleicht ein Wort raus, das Ihnen bekannt vorkommt, Veda, Veden, Anta ist Ende. Vedanta ist das Ende der Veden, sowohl in zeitlicher Reihenfolge wie auch im übertragenen Sinne einer Vollendung. Die Texte des Vedanta könnte man auch mit einem anderen Begriff, der Ihnen vielleicht geläufiger ist, umschreiben. Das sind die Upanishads. Das sind die philosophisch-mystischen Auslegungen der vedischen Texte. Also die vedischen Texte nur zu einer zeitlichen Orientierung. Der älteste wohl, Rigveda, 1500 vor Christus, also verfasst, verschriftlicht kann man noch nicht sagen, denn in Indien war wie überall, was man mündlich weitergibt, hat Wert, Verschriftlichung ist schlecht, also da teilen sie auch die Idee von Platon, der dann ironischerweise alles verschriftlicht hat. Die Upanishads beginnen so ab dem 8. Jahrhundert vor Christus, also da sieht man schon auch, da ist schon nochmal ein ganz schöner Zeitrahmen dazwischen. In dieser Vedanta-Philosophie gibt es wieder verschiedene Strömungen und eine davon, die nennt sich Advaita Vedanta. Advaita heißt so viel wie nicht zweiheitlich. Advayam ist das nicht zweiheitliche oder non-duale. Der Name sagt schon, worum es im Advaita Vedanta letztendlich geht. Es geht darum, dass die Wirklichkeit an sich niemals dual ist, sondern einfach nur eine ungeteilt, sie ist halt Wirklichkeit. Also wenn Platon oder Shankara gefragt würde oder auch Plotin, was ist die Wirklichkeit? Ja, die Wirklichkeit ist Wirklichkeit. Also darüber können wir eigentlich nichts mehr sagen. Das Dumme ist, dass unser Denken ganz anders funktioniert. Unser Denken funktioniert immer dual. Also ich denke etwas, mein Denken, aber auch mein Fühlen, mein Handeln ist immer auf etwas gerichtet. Und damit ist nicht mehr eins, sondern es sind zwei. Und das ist das große Problem. Und wie man dieses Problem wieder irgendwie zu einer Heilslehre zurückführen kann, das ist das, was beide Traditionen teilen. Der bedeutendste Denker des Advaita Vedanta, der bis heute in Indien als der große Heilige verehrt wird, ist Shankara. Shankara war allerdings nicht der Erste. Der Erste war Gaudapada. Der war sozusagen Lehrer von Shankaras Lehrer Govinda. Und Shankara hat aber dieses System perfektioniert und das hat ihm bis heute unsterblichen Ruhm in Indien eingetragen. Shankara ist etwa 680 oder 780 nach Christus geboren. Also da gibt es 100 Jahre Differenz. Er ist bereits mit 32 Jahren gestorben. Wenn man anguckt, was er alles in den 32 Jahren auf die Reihe bekommen hat, kann man nur den Hut ziehen. Also der Mann war sehr fleißig. Von seinem Leben wissen wir einiges, wobei das Ganze etwas problematisch ist, denn der große Shankara-Biograf hat 600 Jahre nach Shankara gelebt. Also in 600 Jahren kann man viel erdichten. Ich sage Ihnen einfach die Grundzüge des Erdichteten. So wird es in Indien immer noch tradiert. Shankara ist aus einer Brahmanenfamilie, wie es in Indien ja natürlich nicht unüblich ist bei Leuten, die sich mit Geistigkeit beschäftigen. Er ist in Kerala geboren, also Südindien an der Westküste. Und er war wohl der einzige Sohn und der Vater hat sehr viel Energie in die Ausbildung dieses Sohnes gehängt, ist aber allerdings selber sehr früh gestorben, also schon als Shankara noch ein kleineres Kind war. Und die Legende sagt, Shankara wollte immer schon Mönch werden, aber die Mutter wollte natürlich nicht, dass dieser Junge schon in die monastische Tradition geht. Und es wird berichtet, Shankara war eines Tages mit seiner Mutter an einem Fluss und es kam ein Krokodil und hat den Jungen quasi hinausgezogen und in großer Todesfurcht hat die Mutter quasi zugelassen, dass er jetzt sich dem Mönchtum zuwendet, weil es ist die Todesstunde des Jungen. Durch ein Wunder hat dieses Krokodil den Jungen losgelassen. Die Mutter dachte, jetzt ist alles gut, aber jetzt begann für die Mutter natürlich erst die wirkliche Misere, denn das Versprechen, das sie gegeben hatte, hat der kleine Shankara sofort eingefordert. Und es wird berichtet, mit 8 Jahren zog er quasi von zu Hause los, um eben als Mönch zu leben. Er zog durch viele Teile Indiens und was ihn bis heute eben so legendär gemacht hat, ist, dass er einfach den Hinduismus sehr stark reformiert hat. Zu dieser Zeit hatte der Buddhismus in Indien mehr oder weniger eigentlich die Oberhand. Shankara hat den ganzen Hinduismus ein wenig gereinigt. Er hat Klöster nach buddhistischem Vorbild geschaffen und hat sehr aktiv an der, sagen wir mal, ideologischen Bekämpfung des Buddhismus mitgewirkt, die zum Teil nicht immer so ganz ehrenwert war, denn er hat sehr viel aus der buddhistischen Tradition übernommen, hat den Buddhisten etwas unterstellt, was sie so gar nicht lehren und das Falsche hat er dann bekämpft. Also das ist nicht so eine große Kunst, aber das kann man sehr oft antreffen. Wie gesagt, also für die Tradition des Advaita Vedanta war aber Shankara und ist es bis heute einfach der Denker schlechthin. Wir haben von ihm etliche Kommentare zu den Upanishaden, wir haben andere Texte, in dem eben sehr deutlich wird, wie Shankara auch dieses System, dieses non-dualen letzten Prinzip sich gedacht hat. Und da kommen wir jetzt sozusagen zum Verbindenden von Plotin und von Shankara. Beide beginnen eigentlich bei der Analyse unserer Weltwirklichkeit und kommen zum gleichen Ergebnis. Unsere Weltwirklichkeit, so wie wir sie wahrnehmen, kann nicht das letzte Reale sein, denn diese Weltwirklichkeit befindet sich in einem dauernden Wandel und was sich verändert, kann nicht das Absolute sein. Also unsere Weltwirklichkeit, so wie sie ist, ist jetzt mal so, aber sie kann definitiv nicht das große Heilsziel sein. Darin waren sich beide einig. Bei Meister Eckhart finden wir dann ähnliche Gedanken. Er sagt, diese Wirklichkeit ist ein reines Nichts. Nicht, weil er jetzt nicht bemerkt hätte, dass Tische und Stühle in Räumen stehen, sondern dieses Nichts meint einfach, es hat keine Substanz aus sich selbst. Und das ist das Entscheidende. Sowohl für Plotin wie für Shankara und diese beiden Traditionen. Wenn von der Nichtigkeit der Wirklichkeit gesprochen wird, wird natürlich niemals geleugnet, dass wir hier auf einem Boden stehen und dass wir Kleidung tragen und dass wir existieren. Was geleugnet wird, ist die Vorstellung, dass diese Dinge an und für sich sind, also aus sich selbst einen absoluten Wert hätten, so wie wir oft tun, also unser Geld scheint für viele einen absoluten Wert zu haben, das ist unvergänglich, ewig und darum hängt man sich dran. Shankara sagt, na guck dir mal an, alles was sich wandelt, kann nicht ewig sein. Also das ist der Grundpunkt, den Plotin eben auch mitteilt. Und ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, beide sagen, wie kommen wir denn dahin, dass wir eigentlich diese Wirklichkeit dauernd so falsch betrachten? Also, dass wir dauernd so tun, als wäre diese Wirklichkeit, auf der wir hier so unser Leben, in diese Welt, in der wir unterwegs sind, dass sie das absolute, letzte, fantastische und damit Finale ist. Und beide kommen eben philosophisch zum gleichen Ergebnis, das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Es ist letztendlich unser Denken, das uns das Problem bereitet. Auf der einen Seite ist dieses Denken so wichtig und hilfreich, um sich im Leben und in der Welt zu orientieren. Aber auf der anderen Seite ist dieses Denken eben auch das Problem, weil im Akt des Denkens, in dem Moment, wo sozusagen das einsetzt, die Wirklichkeit aufgebrochen wird. Sie wird nicht mehr als eine erfahren, sondern sie wird im Denken aufgesplittert. Jeder Begriff ist bereits nur möglich, weil er sich von einem anderen Begriff abgrenzt. Also, dass wir eben Dinge auch erfahren, wahrnehmen, funktioniert halt nur, weil die Dinge distinkt sind, also unterschieden. Pult, hier das Podest, der Stuhl, das funktioniert eben nur, weil wir wissen, diese Dinge sind eben etwas anderes. Also Bäume sind nicht Tische und Tische sind nicht Stühle und so können wir uns ganz gut orientieren. Aber in dem Moment, wo wir denkerisch immer weiter schreiten, brechen wir quasi diese ursprüngliche Einheit der Wirklichkeit, die auf einer anderen Weise erfahren wird, so auf, naja, dass sie uns in unendlich viele unterschiedene Einzelteile zerfällt, von denen wir am Ende glauben, nun ja, das sei die Wirklichkeit an sich. Also Denken erzeugt letztendlich diese Vielheit. Das Grundproblem sowohl nach Shankara wie auch bei Plotin ist, also nicht bei beiden, sondern sie sagen, das ist das Grundproblem unseres Daseins, dass wir das nicht erkennen. Also uns ist es nicht bewusst, dass die Sache so läuft. In Indien hat man einen schönen Begriff, den Sie wahrscheinlich alle kennen, für dieses Unbewusstsein. Es ist Maya, es ist dieses Gefangensein in der Illusion, die Dinge nicht sehen zu können, wie sie eigentlich sind, weil wir im Unwissen leben. Das ist ein zentraler Begriff dieser Advaita-Philosophie, Avidya. Also A ist das Gegenteil von Vidya, Vidya ist Wissen. Also der Mensch lebt in einem Zustand von Avidya, von Unwissenheit, weil er nicht erkennt, dass das, was er dafür real hält, wenn er genau hingucken wird, würde er erkennen, dass es nicht real ist. Das ist das Grundproblem. Bei Plotin taucht im Prinzip genau der gleiche Gedanken auf. Er sagt die Dinge, also er spricht nicht von Maya, das konnte er nicht kennen. Er spricht einfach davon, dass diese Dinge Schatten sind. Also Schatten sind die Abbilder des Realen. Da greift er natürlich etwas auf, was Platon schon in genialer Weise vorgedacht hat. Sie kennen vielleicht das Höhlengleichnis von Platon, wo Platon sagt, wir sind Menschen, ne? Wir gucken den ganzen Tag mit gefesseltem Kopf an eine Wand, hinter uns laufen welche mit Gegenständen und wir sehen immer nur die Schatten. Aber weil wir noch nie was anderes gesehen haben, ist für uns klar, die Schatten sind das Reale. Gnade dem, dessen Kopf gewendet wird. Und das ist ein Prozess, von dem Platon eben beschreibt, der ist gar nicht so leicht, der ist gar nicht so schmerzfrei. Und derjenige, der sich dann am Ende tatsächlich darauf einlässt, einmal den Kopf zu drehen, der wird feststellen, oh, da gibt es was ganz anderes. Und das Höhlengleichnis geht ja bekanntermaßen aus der Höhle in die Sonne hinauf. Und Platon sagt, am Ende soll der Philosoph aber wieder hinunter und den anderen auch erklären, was da draußen zu sehen ist. Nur sagt Platon eben gleich, du wirst nicht mit Begeisterung aufgenommen werden, weil alle anderen sehen ja weiter die Schatten und die sagen, ja du Schwätzer, was erzählst denn du, das gibt es ja überhaupt nicht. Und noch dazu wird derjenige, der von der Sonne in die Höhle kommt, die Schatten noch schlechter erkennen als die, die immer drin sitzen. Also der Weg hinaus ist ein beschwerlicher und wenn man es dann verstanden hat, den anderen zu verstehen, Klickern, wie es wirklich ist, ist auch beschwerlich. Also beides haben Plotin und Shankara eben auch gesehen. Aber das ist das Grundproblem, dass wir die Dinge nicht erkennen. Und da sagen eben sowohl Plotin wie auch die Tradition des Advaita Vedanta von Shankara, das hängt eben unter anderem auch damit zusammen, dass wir uns mit unserem Ich so identifizieren. Also es ist eine selbstständige Begrenzung, die wir vornehmen, die nicht mehr zulässt, dass wir für das Größere tatsächlich Raum haben. Und die große Kunst der Philosophie, sowohl für die Tradition des Neuplatonismus wie auch eben dieses Advaita Vedanta, ist, diesen Raum zu schaffen, den Menschen aus der Täuschung herauszuführen, dass er wieder zu dem zurückfindet, was er eigentlich ist. Denn eigentlich ist der Mensch genauso Teil dieser absoluten Wirklichkeit und damit immer auch dieses göttliche Selbst. Also das ist für Platon, das ist für Plotin und das ist für Shankara auch etwas ganz, ganz Entscheidendes. Das ganze Zentrum dreht sich in beiden Traditionen immer um diese Lehre vom Einen oder vom Absoluten. Das aber, und das ist das ganz Entscheidende, eben nichts Konkretes ist. Also wenn man jetzt wieder nachfragt, ja, was ist jetzt das Absolute? Ja, da wird Shankara sagen, ja, das Absolute ist nichts, denn in dem Moment, wo du dieses Absolute wieder zu etwas machst, dann ist es einer von den vielen Gegenständen und steht neben den anderen Gegenständen und damit sind wir wieder genau in der gleichen Pluralität und Vielheitlichkeit und eben nicht dort, wo wir hinwollen. Also das eine, könnte man damit Kant sagen, ist die Bedingung der Notwendigkeit, dass das Viele überhaupt sein kann, aber selbst ist es nichts, aber es ist natürlich auch kein Nichts. Also und das ist sozusagen die große Krux. Und hier sagen sowohl Plotin wie auch Shankara, wir können über dieses eine, ich sage das jetzt so mit Anführungsstrichen, über das Absolute, über die Wirklichkeit an sich, eben nichts mehr aussagen. Denn unser Aussagen läuft immer in diesen Kategorien wie das Denken, es braucht Begriffe, Begriffe splittern auf und dann stecken wir wieder mittendrin in der Pluralität und in der Vielheitlichkeit und das, worum es uns ging, um die Einheit, die ist uns aus den Händen zerronnen. Also das ist sozusagen die ganze Krux, um der natürlich auch die ganze Philosophie seit Jahrtausenden sich dreht. Auf der einen Seite will sie beschreiben, wie die Wirklichkeit ist. Sie hat aber dummerweise nur dieses Instrumentarium unseres Denkens und dieses Denken ist per se nicht geeignet, die letzte Wirklichkeit zu beschreiben, weil unsere denkerischen Fähigkeiten sind eben immer auf Dualität basierend aufgebaut und damit ist das Denken das schlechteste Werkzeug, um das wieder zu erlangen, von dem Plotin und auch Shankara überzeugt sind, dass es eigentlich auch immer schon in uns ist. Und das ist jetzt das besonders Interessante an der Lehre dieser beiden großen Denker. Es klingt immer so, als müsste der Mensch wieder irgendwo hin, ne? Also zum Einen, zum Absoluten. Es kommen auch überall die Bilder des Aufstiegs. Nur letztendlich sagen beide gleichermaßen, du musst ja gar nirgendwo hin. Wenn wir dieses Denken ernst nehmen, dass die Wirklichkeit eine ist, eine ungeteilte, dann bist du immer mittendrin. Dein einziges Problem ist, du kapierst es nur nicht. Das heißt, große Kunst ist, wie komme ich zu diesem Verstehen? Und das ist eben etwas weiteres. Es geht nicht nur um hier kognitives Verstehen, es geht um dieses existenzielle Verstehen, also um ein ja, intuitives Verstehen. Und da hat die indische Tradition dann natürlich bekanntermaßen ein ganz schönes Szenario an Methoden aufgebracht im Lauf ihrer fast 3000 Jahre alten Meditationsgeschichte, um eben Methoden zu schaffen, mit denen es dem Menschen wieder gelingt, existenziell zu erfahren, was er eigentlich immer schon ist, was aber durch Maya oder Pseudos im griechischen Schatten so verdunkelt ist, dass er eigentlich nicht sieht, was immer schon Sache ist. Also die große Kunst ist eigentlich, wieder zu sich selbst zurückzufinden und das in seiner vollen Größe zu erkennen, indem ich vom Vielen mich zum Einen wende. Und da hat natürlich auch Plotin ganz klare Vorstellungen, wie das läuft. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, wenn das Denken das Grundproblem ist, dann muss wahrscheinlich auch dieses Denken in irgendeiner Weise mal gelassen werden. Und das macht die Sache natürlich dann für die Philosophie so ein wenig schwierig. Ne? Sie ist die Disziplin, die sich so fundamental mit dem Denken als Werkzeug beschäftigt. Und Plotin und auch Shankara sagen beide gleichermaßen, es ist auch wichtig, denn du musst erkennen, warum es so ist. Solange du überhaupt nicht begreifst, wo das Grundproblem liegt, wirst du auch nie was ändern. Also das ist das Entscheidende. Dafür ist das Denken ein wundervolles Werkzeug. Nur wenn es darum geht, aus dieser Misere rauszukommen, sagen beide, da hilft das Denken nicht mehr wirklich, da hilft nur etwas anderes, ein sich existenzielles Einlassen auf diese Sache. Bei Plotin wird es immer wieder deutlich formuliert, er sagt, alle Bilder müssen weg, tu die Gedanken weg, lass es sein, füge dich ein in diese Wirklichkeit einer Erfahrung. Wir wissen von Porphyrius, dem Biografen von Plotin, dass es Plotin wohl einige Male gelungen ist, tatsächlich diese Einheitserfahrung zu machen. Es gibt Interpreten, die sagen, weil Plotin diese Einheitserfahrung gemacht hat, hat er überhaupt das philosophische System so entwickelt. Andere sagen, na, die Einheitserfahrung war halt dann ein glückliches Resultat seiner langen philosophischen Bemühungen. Also in Indien war das nie die Frage. Das Denken ist das eine. Die praktische Einübung in diese Erfahrung, in dieses Loslassen, das ist der andere Teil. Bedauerlicherweise ist uns aus der griechischen Tradition dieser praktische Teil ein wenig abhanden gekommen. Es gibt einen bedeutenden Forscher, Pierre Hadot, der hat ein wenig untersucht, wie es bei den alten Griechen denn gewesen sein könnte und kam da zu sehr interessanten Ergebnissen. Der hat mich gezeigt, viele dieser auch philosophischen Übungen, die wir bei den alten Griechen kennen, hatten tatsächlich auch wirklich diese Funktion dessen, was in Indien mit meditativen Prozessen erreicht werden sollte, ein sich distanzieren von diesem Anhaften an Gedanken, an Vorstellungen und an Konzepten. Also genau diese diskursive Ebene zu durchbrechen. Das ist das große Ding gewesen. Plotin hat wirklich auf seinem ganzen Weg immer wieder seine Schüler darauf hingewiesen, so wichtig das Denken ist, aber das Entscheidende ist eben die Erfahrung des einen, denn ansonsten ist dieses eine, von dem wir reden und in dem wir uns bewegen, immer nur dieses eine und Gedachte. Und damit ist es eben kein eines, sondern es ist ein eines von vielen vielheitlichen Dingen. Und ganz ähnlich hat eben auch Shankara diese Sache gesehen. In der Tradition Indiens hat man denjenigen, der die absolute Wirklichkeit gesehen hat, einen Brahmavid genannt, einen, der Brahman, die absolute Wirklichkeit, erkannt hat. Und Plotin nennt diesen Menschen einen Menschen, der eins geworden ist mit Gott. Also im Prinzip geht es hier genau um die gleiche Dimension. Das Denken ist notwendig, um zu etwas zu kommen, zu erkennen, dass die ganze Getrenntheit, die wir alltäglich wahrnehmen, eigentlich auf einer falschen Sicht der Dinge basiert, weil wir als Menschen immer Teil dieser göttlichen Wirklichkeit sind. Und da sieht man natürlich auch wieder dieses soteriologische Element. Für beide Philosophien war es absolut wichtig, das auch existenziell zu verwirklichen. Also beiden ging es immer darum, dass der Mensch sich auf den Weg macht, nicht nur auf dem Stuhl sitzt und sagt, oh, das war jetzt ein schöner Vortrag, Plotin oder Shankara, sondern eben das zu erkennen, um es dann realiter zu verwirklichen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.